Wanna move my feet, wanna drop on one. Wanna move my feet, wanna drop on one. Herzlich willkommen zur neuen Sofa-Frauen-Folge. Ich bin Thomas Meyerhöfer und heute geht es ums Thema Scheitern. Und mein Gast spricht total offen über vier, Scheiterbereiche, Crashs auf vier Ebenen. Da wäre Insolvenz, Ehe, Freundschaft und das soll wohl Gesundheit heißen. Stimmt, Gesundheit hat er auch gecrashed, seine Gesundheit. Total interessant, weil er offen über diese Crashs spricht. Er hält nicht zurück, kein Blatt vor dem Mund und somit ermöglicht er uns auch zu testen, wie stehen wir eigentlich und vielleicht auch, wie weit ist der Crash von uns noch entfernt. Ich wünsche euch gute Inspiration, gute Gedanken.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Meyer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Wo ich gescheitert habe, ist Selbstständigkeit, kleine GmbH. In der Selbstständigkeit mit Mitarbeitern, noch grün hinter den Ohren und eine Viertelmillion versenkt. Und auf einmal saß ich da und habe eigentlich einen insolventen Laden gehabt. Das war ein Scheitern in dem Moment. Und vor allen Dingen war die spannende Frage, was machst du denn jetzt? Mit diesen Ängsten umzugehen, mit Existenzängsten umgehen, mit Situationen umzugehen, die natürlich dich auch privat belastet haben. Zu dem Zeitpunkt war ich verheiratet, hatte ein erstes Kind schon. Und nach Hause fahren zu müssen und deiner Frau zu sagen, du kannst am Wochenende nicht einkaufen gehen, weil ich musste die Mitarbeiter bezahlen.
Okay, das ist jetzt die Theorie und die Praxis, aber erzähl es mal ganz praktisch. Ne? Also du kam ein Brief oder ein Anruf oder wie erfuhrst du, dass du jetzt keine Kohle mehr hast? Insolvent, das Wort erschlägt einen ja schon.
Ja.
Und Viertelmillion.
Ja, das war sicherlich schleichend. Also ich habe um das abzukürzen, ich habe damals mit einem Geschäftspartner gearbeitet aus dem süddeutschen Raum und habe einfach den falschen Menschen vertraut und was Aussagen und was Zusagen angeht. Und ich habe einfach den Fehler gemacht. Ich habe manche Dinge einfach nicht mehr hinterfragt, weil ich einfach gedacht habe, die werden es auch gut mit mir meinen. Also man würde heute sagen, ich war nicht misstrauisch genug. Und das hat mich einfach in eine Situation manövriert, wo ich hergegangen bin und habe einen bestimmten Zustand einfach über einen sehr langen Zeitraum geduldet. Also ich habe den sozusagen mit unterstützt, also ganz praktisch gesagt. Er hat mich irgendwann mal angerufen und gesagt, pass mal auf, Ben, wir sind Firmen insolvent gegangen. Könntest du dir vorstellen, können wir einfach mal ein paar Rechnungen von mir einfach mal liegen lassen? Und so wie ich drauf war in dem Moment, war hey, ja logisch. Also wir arbeiten
wie alt
schon
länger.
Ich war 24, selbstständig war ich seit 2001. Ich habe zu dem Zeitpunkt 12 Mitarbeiter gehabt und habe einfach unternehmerisch ganz klar einen Fehler gemacht. Ich hätte viel eher die Handbremse ziehen müssen, also sagen müssen, pass auf, wir müssen hier aufhören zu arbeiten, weil ich muss jetzt anderweitig gucken, dass Kohle reinkommt. Ich habe da einfach vertraut und habe gedacht, gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich habe dann gemerkt, nach einem fast Dreivierteljahr, dass meine Reserven und meine Dispo-Kredite auf der Bank, die waren am Anschlag. Und dann habe ich diesen Partner angerufen damals und habe gesagt, du pass mal auf, ich weiß nicht mehr, wie ich meine Familie ernähren sollte, geschweige denn meine Leute. Du musst jetzt mal die ersten Rechnungen bezahlen, das geht so nicht mehr. Und die krasseste Aussage war, das weiß ich noch wie heute am Telefon, dass dieser Mensch, wo ich eigentlich damals dachte, den könnte ich nachts anrufen, wenn ich was habe, weil wir waren dicke und haben auch Erfolge gehabt miteinander, dass der Typ mir ins Telefon sagt, Ben, das ist dein Problem. Und dann hat es bei mir so Klack gemacht in der Birne, da ist in dem Moment ist wirklich so alles abgelaufen. Ich habe aufgelegt, ich habe gefühlt von 100 runtergezählt, habe meinen Steuerberater angerufen, habe gesagt, so und so sieht's aus, das und das ist die Aussage, das und das ist gerade passiert. Der hat gesagt, Ben, du kommst sofort morgen her.
Oh.
Hat mir einen Anwalt besorgt, Wir haben uns dann in seinem Büro getroffen, haben uns die Zahlen angeguckt, haben die Situation beleuchtet und. Und es war klar, ich bin zahlungsunfähig. Also ich bin nicht mehr liquide und gar nichts. Die Konten waren auf hinten, Anschlag und ging nichts mehr. Dann, ungefähr eine Woche später, rief mich die Bank an und sagte, Herr Schulz, wenn Sie mir in 2 Wochen nicht 50.000 bringen, drehen wir die Konten ab. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Das hat sich so hilflos angefühlt, sowas von überfordert. Du hockst mit 24 da, hast auf einmal einen dicken Obergau, hast eine Familie zu Hause mit einem Kind, hast Mitarbeiter und. Und dann gehen dir so Sachen durch den Kopf wie, ja super, was ist denn jetzt wenn? Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin dann einfach hergegangen und habe gesagt, okay, alles privat, was da war, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt noch keine Immobilie und nichts, also keine Werte großartig, aber Lebensversicherung war da und so ein paar andere Sachen, ein paar Ersparnisse, alles reingeschoben. Das war das eine. Und das zweite war, ich habe jemanden gemeindlichen Umfeld gehabt.
Gemeindlich heißt?
Ja, in der Kirche, oder? Ich bin damals in eine FEG gegangen. Und da waren Unternehmer.
FEG heißt?
FEG, Freiheitliche Gemeinde.
Okay.
Freikirche.
Okay.
Und was total spannend war, ich habe so ein Erlebnis gehabt. Die Bank rief mich an, das war Ende der Woche, Donnerstag, Freitag. Und am Sonntag, nach dem Gottesdienst, kommt ein älterer Mann zu mir, Unternehmer, und sagt, du Ben, ich wollte dir einfach nur mal sagen, ich weiß ja, dass du selbstständig bist und. Sollte irgendwann mal irgendwas passieren, dann ruf mich an. Und der wusste nicht um meine Situation, weil ich habe niemandem davon erzählt. Das war mir viel zu peinlich. Ich habe niemandem erzählt. Und ich kriegte, wie gesagt, 3 Tage vorher habe ich den Anruf gekriegt und an dem Sonntag nach dem Gottesdienst kam der zu mir aus heiterem Himmel. Ich habe sonst nie wirklich groß mit diesem Mann Kontakt gehabt. Ich weiß auch nicht, was der Hintergrund war.
Hast du ihn gefragt?
Das gesagt. Das ist, das haben wir eigentlich nicht wirklich aufgelöst. Ist auch leider mittlerweile schon verstorben. Und am Montag habe ich den Hörer in die Hand genommen und habe ihn angerufen und habe gesagt, wir müssen uns treffen, ich habe folgendes Problem. Dann sagt der Ben, komm, wir machen einen Termin, kommst morgen vorbei, wir reden. Und er hat dafür gesorgt, das waren 2 Sachen, wofür er gesorgt hat. Das eine war, er hat mir einen gewissen Betrag geliehen, mit dem ich sofort wieder arbeiten konnte und dem ich ihm dann in einer Zeitraum von 2 Jahren wieder zurückgezahlt habe. Das war das eine. Und das zweite war, er hat bei der Bank für mich angerufen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber die haben mich nach dem Anruf in Ruhe gelassen. Und haben auch nie wieder angerufen. Was da passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Fakt ist einfach, dass das eine Situation war, die damals zum richtigen Zeitpunkt kam. Und wir glauben ja nicht an Zufälle. Das hat mir damals den Arsch gerettet. Das war echt extrem. Also das war zum Beispiel so ein Crash, wo du dann, und vor allen Dingen dann auch wirklich über Jahre, wo du dann morgens ins Büro fährst und das Gefühl hast, scheiße, ich muss die Karre wieder aus dem Dreck ziehen irgendwie. Ne?
Wie hat denn deine Frau reagiert, als du nach Hause kamst und sagtest, Schatz, haben wir noch was im Kühlschrank? Oder?
Das kann ich dir gar nicht sagen mehr. Ich weiß das nicht. Das muss ich ehrlich zugeben, ich habe viele Dinge aus dieser Zeit verdrängt, weil es echt Katastrophen waren. Und das ist eigentlich ein schöner Einstieg gerade zum zweiten Crash, den ich auch durch habe, unter anderem von manchen anderen. Diese Phase, dass ich angefangen habe, auch nichts anderes mehr im Kopf zu haben und ich muss jetzt hier die Existenz retten und im laufenden Geschäft. Und ich habe ja damals auch niemanden entlassen. Also ich habe wirklich in der Situation versucht, alle Leute zu halten. Ich habe versucht, das Business-Konzept von meiner Company zu verändern. Das hat auch alles funktioniert. Und ich habe sozusagen im operativen Geschäft über einen Zeitraum von, ja, ich schätze mal ungefähr 4 Jahren, das ganze Ding im laufenden Betrieb wieder sukzessiv einfach aus dieser Scheiße rausgearbeitet. Was aber dabei passiert ist in der Zeit, ist, Ich habe auf anderen Ebenen mit dieser Entscheidung auch viele Federn gelassen. Sowohl gesundheitlich, weil ich habe es echt übertrieben.
Inwiefern?
Ich habe einfach, du wirst morgens mit dem Gedanken, morgens früh wach, du musst die Firma retten und du schläfst abends mit dem Gedanken ein. Also das hat einfach auch psychisch was mit dir gemacht, dass du permanent über Jahre so unter Druck stehst. Das hat natürlich auch bei uns zu Hause auch an vielen Stellen auch oft auch Konflikte ausgelöst. Mit Vorwürfen, mit, wenn ich das gewusst hätte, ich würde nie wieder einen Unternehmer heiraten und so. War klar. Ich kann dir gar keinen Vorwurf da machen, weil das war einfach auch eine scheiß Zeit für uns alle. Harte Schule. Aber was natürlich dabei passiert ist, ist, dass du anfängst, an unterschiedlichen Stellen Dinge zu vernachlässigen. Unter anderem, und das hat dann zu dem nächsten Crash geführt, dass ich einfach dann in 2008, 2009 einfach vor dem Scherbenhaufen meiner Ehe gestanden habe. Und du auf einmal gemerkt hast, dass über die Jahre hin du dich so auseinandergelebt hast, so weit voneinander entfernt warst, dass ich, und ich rede da sehr offen drüber, dass ich auf einmal gemerkt habe, ich habe Gefühle für eine andere Frau. Ich gemerkt habe, dass ich das Zuhause sich für mich nicht mehr zu Hause anfühlt. Ich habe gemerkt, dass wir keine Ebenen mehr miteinander haben und sich das eingeschlichen hat. Und
zum Austausch, zur Kommunikation.
Zu allem Möglichen, auf der Paarebene und, also wirklich gar nicht. Ich habe bis dahin, dass ich, ich habe 3 Jahre im Arbeitszimmer geschlafen. Hab's auch keinem gesagt, weil es mir peinlich war. Du hast nach außen immer so getan, als wenn alles im Lot wäre, aber in Wirklichkeit sah das völlig anders aus. Du hast so eine WG und Zweckgemeinschaft und ja, du hast gemeinsame Kinder und da muss natürlich auf der Elternebene muss das alles funktionieren, aber ein paar Ebenen gab es nicht wirklich. Dann merkst du auf einmal, was dein Herz macht, kommt eine andere Person auf einmal und du kämpfst dagegen an und du willst dich dagegen wehren und du merkst, dass du dich kaum dagegen wehren kannst und das ist einfach total und dann entscheidest du dich nach einer Zeit X, zu sagen, machst nochmal eine Paartherapie und versuchst, ne, wegen den Kindern und du musst das Ruder rumreißen und. Das Ende vom Lied war einfach, dass in der Paartherapie ich, während wir dort waren, die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich komme nicht mehr nach Hause. In der gesamten Zeit, wir merkten, wir waren von den Ebenen, wie wir kommuniziert haben und was sich da angestaut hatte, wir waren einfach nicht, das war nicht mehr kompatibel, es war einfach so verfahren und so verworren irgendwie. Das war sicherlich ein Scheitern. Und was damit, das war für mich nochmal so ein drittes Thema, was mit Scheitern auch zu tun hatte, kleine Situation. Das war auch gerade schon in der Zeit, so in der Zeit, wo wir auch die Paartherapie gemacht haben. Ich bin abends nach Hause gekommen von einem Kundentermin, war auf der Autobahn A45 von Hagen runter nach Dillenburg. Und so Höhe Willensdorf. Ich hatte ein Gespräch, ein Telefonat mit meiner Frau.
Und während des Fahrens?
Während des Fahrens und. Und völlig eskaliert. Also wir haben uns angebrüllt. Also wirklich so, das war ganz extrem. Und das Ende vom Lied war, du schreist in den Hörer und legst auf und schmeißt das Handy nur noch vorne in den Fußraum beim Beifahrer.
Also wie im Film?
Also das war so eine Filmaufnahme.
Ja.
Und dann passierte Folgendes in dem Moment. Ich merkte, wie mir schlecht wurde. Ich merkte Schmerzen in der Brust, ich merkte, wie das in den Arm reinging, ich merkte, wie schwindelig mir wurde. Und ich bin dann rechts auf den Standstreifen gefahren und bin damals zu einem Heilpraktiker gegangen, das war mein Hausarzt und habe die Handynummer von dem gehabt und habe ihn angerufen und gesagt, du, pass mal auf, die und die Situation, mir geht's richtig dreckig, ich könnte jetzt hier aufs Lenkrad kotzen, was soll ich machen? Ich habe das Gefühl, ich dreh durch gerade. Und dann sagt er, kannst du fahren? Kannst du überhaupt noch fahren?
Die Frage hätte ich auch gestellt als erstes.
Und so wie der Ben halt ist, ich sage dann, ja, kann ich. Mache ich.
Du hast keinen Notarzt bestellt?
Ich habe keinen Notarzt bestellt. Ja. Ich bin dann tatsächlich mit diesem Gefühl und mit dieser Beklemmung und bin ich dann noch von Willensdorf noch bis zu ihm gefahren, so 20 Kilometer. Bin mit ihm angekommen und er hat gesagt, hier, Ben, sofort, zack, ins Auto gepackt. Da stimmt was mit dem Herz nicht. Also EKG, zack. Und dann haben die mich da EKG versorgt und haben geguckt und Spray und dies und jenes. Und, und der EKG machte als den hier irgendwie und
ach,
völlig
du irre. Boah, gut, und, dass du jetzt vor mir sitzt, ne?
Und dann haben die mich mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik nach Dillenburg gebracht. Und da habe ich die Nacht verbracht und da sind mir viele Erkenntnisse gekommen. Bin dann am nächsten Morgen, habe ich mich selbst entlassen.
Kam deine Frau?
Nein, die kam nicht. Also ich war an dem Abend alleine. Das war natürlich für mich auch nochmal wirklich ein ausschlaggebender Punkt, auch zu sagen, ich glaube, ist einfach der Zeitpunkt, es gibt kein Wir mehr. Gerade nach so einer Situation, also ich weiß, dass mein Arzt damals sie angerufen hat und gesagt, du pass mal auf, wir müssen Ben jetzt in die Klinik fahren, nur dass du Bescheid weißt, Verdacht auf Herzinfarkt und. Sie kam nicht. Und das war für mich natürlich nochmal so der Auslöser, auch da zu gucken, das war für mich eigentlich die Entscheidung in dem Moment. Aber ich lag dann in dieser Klinik und habe gedacht, scheiße, was kriegst du jetzt, eine Reha-Maßnahme? Jetzt hast du einen Herzinfarkt? Du bist, wie jung bist du? Ey, das kann doch alles gar nicht. Was machst du mit den Leuten? Was machst du mit der Firma? Was?
Du warst ja keine 30, ne?
Ey, das war Vollkatastrophe. Das war wirklich... Und dann habe ich mich am nächsten Morgen selber entlassen, weil der Arzt gesagt hat, Herr Schulz, Sie können froh sein, dass Sie so jung sind. Das war eine Generalprobe. Wenn Sie älter gewesen wären, wäre es ein Herzinfarkt gewesen. Und dann bin ich heim und habe dann in der nächsten Paarsitzung mit den Therapeuten zusammen gesagt, Leute, sorry, aber das geht so nicht. Und und dann stehst du da als, das kommt mal noch dazu, als, ich komme aus einer Pastorenfamilie, als Sohn vom Pastor, der in der Paartherapie entscheidet, seine Frau mit 4 Kindern zu verlassen. Was glaubst du, das war allein schon das Ding, war ein Vollcrash, weil A, das gibt es in diesen Kreisen normalerweise nicht, geschweige denn, wenn du auch noch zu einer Pastorenfamilie gehörst. Und vor allen Dingen, wenn du, ne, ich bin ja dritte Generation, mein Großvater war es ja auch schon. Und was glaubst du, was mir für Ängste wirklich durch Mark und Bein gegangen sind, ich hatte mehr Schiss davor, darauf zu warten, wie mein Vater reagieren würde, wenn ich ihm sage, dass ich meine Frau verlassen habe, als meiner Ex-Frau zu sagen, dass ich mir nach Hause komme. Und das war eine Identitätstortur, durch die ich da gelaufen bin. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann keine Ahnung, was mit mir dann sonst noch so passiert. Und das hat der liebe Heiler nicht gerne.
Wer sagt das?
Ich sag mal, wenn du in so einem Kontext groß wirst, was Pastorenfamilie angeht und mit Großvater, auch in diese Richtung und. Du hast da schon echt eine Prägung weg. Und vor allen Dingen kennst du natürlich diese ganzen Ausdrücke und die ganzen Formulierungen und wie was funktioniert und wie man was sagen muss. Das läuft ja mit. Also, und das war natürlich für mich ein Riesenkonflikt, dass ich durch meine Prägung vom Wertesystem her eigentlich geprägt, sondern gesagt, das geht gar nicht. Also sorry, du hast eine Familie, du bist verheiratet, du hast damals bei der Hochzeit ein Versprechen abgegeben, ja, und. Und jetzt hast du 2 Jungs und zum Schluss hast du Zwillingsmädchen gekriegt, ja, die waren gerade noch nicht mal ein Jahr alt und. Und jetzt ziehst du so eine Nummer ab. Aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe gewusst, wenn ich das einen Tag länger mache, dann habe ich beim nächsten Mal wirklich was und dann kacke ich ab.
Und dann, was hast du gemacht, als dann klar war, du verlässt deine Frau, du machst den Cut?
Ja. Ich habe das gemacht, bin dann ausgezogen und habe meinem Vater das gesagt. Und es war natürlich so, wie es kommen musste. Mein Vater hat völlig anders drauf reagiert, als ich dachte. Ich habe keine Verurteilung bekommen von meinen Eltern. Gar nicht. Sondern Unterstützung in allen Entscheidungen. war ich auch sehr froh drum. Sie haben mir sehr geholfen, auch in dieser Zeit, auch in dieser Phase, weil für mich war natürlich auch wichtig, ich wollte meine Rolle als Papa auch behalten. Das heißt, ich habe meine Kinder dann sehr schnell einfach regelmäßig, zu regelmäßigen Zeiten, an den Wochenenden und immer bei mir alle vier gehabt. Auch in dem Alter. Und meine Eltern haben mich massiv unterstützt. Weil klar, das war für mich, war das wie ein Reset-Knopf drücken. Ich habe mich damals dazu entschlossen, auch zu sagen, ich lasse alles zu Hause. Also ich nehme nichts mit, außer eine Matratze und meine Klamotten. Und ich bin eigentlich mit nichts ausgezogen und muss jetzt auf einmal gucken, wie kriegst du einen Haushalt wieder irgendwie hin. Ne? Und dann hat meine Mutter angefangen, von Freundinnen Spielzeug zu sammeln für die Kinder, dass ich am Wochenende was zu spielen hatte für die und Anziehklamotten und andere Sachen. Ich schon gesagt,
Man könnte ja das Ganze auf Schlafen stellen.
Aber auf die Idee kommst du ja gar nicht.
Ja, wir lassen das jetzt einfach jetzt klingeln. Ja, du denkst ja in so einem Augenblick nicht, wieso ruft mich da jetzt einer an?
Alles gut. Okay. Also, das haben mich einfach massiv unterstützt und haben mir geholfen, da einfach das, was ich musste, und haben mir die Hilfe angeboten, haben aber auch meiner Ex-Frau die Hilfe angeboten. Das fand ich auch grandios. Sie haben auch in ihre Richtung signalisiert, hör mal, wir sind auch, wenn du auch unsere Hilfe brauchst, wir sind dann auch da. Hm. Also das war schon grandios, aber das war natürlich auch bei allem, was ich da sowieso gerade hatte, erst mit der Firma und diesen hier, das war natürlich das nächste Volldrama. Und was natürlich da mit sich kam, war, ich habe eigentlich mein gesamtes soziales Netzwerk einfach da verloren in dem Moment. Weil ich natürlich, weil es offensichtlich auf dem Teller lag, was ich getan habe. Und es hinterfragt dich in dem Moment auch niemand, was war der Grund dafür? Mhm. Es hat mich ja niemand gefragt. Sondern es wurde das beurteilt, was sichtlich, offensichtlich da war.
Und hat es mit deinem Glauben was gemacht? Ich meine, du erlebst ein Wunder, das war zwar schon einige Jahre her. Du stehst an einem Scheideweg. Du sagst es ja eben selbst. Du hast gesagt, bis dass der Tod euch scheide und das Eheversprechen, das du vor Gott und der Gemeinde und der Kirche abgegeben hast. Und jetzt, wo du auch Hilfe bräuchtest, war dann das nächste Scheitern vorprogrammiert, sprich glaubenstechnisch oder?
Naja, es hat mich in eine furchtbare Identitätskrise gestürzt, weil ich natürlich auf allen Ebenen meiner Identität und den unterschiedlichen Rollen, die ich hatte und vor allen Dingen, die ich dann nicht mehr hatte, komplett in Frage gestellt war. Die einzigste Rolle, die zu dem Zeitpunkt noch funktioniert hat, war die Rolle, dass ich Inhaber und Geschäftsführer einer Firma bin. Und das hat dazu geführt, dass wenn ich nachts es nicht ausgehalten habe in meinem neuen Umfeld, weil ich bin ja dann ausgezogen, bin ich nachts ins Auto gesessen, bin in die Firma gefahren und habe mich da auf die Couch gelegt, weil ich wusste, wer ich da war. Und das war, dass du anfangen musst, auf einmal, wenn du diese Dinge hast und erlebst, dass du auf einmal anfängst und sagst, du fängst auf einmal an, deine Rollen neu sortieren zu müssen. Und ich musste gerade auf einmal gefühlt auf einen Schlag 10 neue Rollen neu sortieren. Mhm. Das war echt hardcore für mich. Und das war eine ganz, ganz extreme Erfahrung. Und ja, man hätte jetzt denken können, das hätte zu dem Schluss geführt, dass ich sage so, und jetzt mache ich auch einen Cut, was meinen Glauben angeht, weil das kann ja nicht sein.
Jetzt muss man ist das, ja naheliegend.
Theoretisch schon, aber das hätte die Folge gehabt, wenn ich das getan hätte, hätte ich eine Sache allen um mich herum bewiesen, dass ich nicht in der Lage bin, Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil, ganz ehrlich, was hat Gott mit meinem Scheitern meiner Ehe zu tun? Sorry. Ey, sorry, das ist ein menschliches Problem gewesen. Ich kann nicht hergehen und sagen, sorry, es ist ein menschliches Problem und deswegen mache ich daraus eine geistliche Nummer. Was soll der Scheiß? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also wenn ich das getan hätte, dann hätte ich mir im Endeffekt selber die Karte rübergeschoben, wo drauf gestanden hätte, sorry, du übernimmst gerade keine Verantwortung für dein Handeln. Das war mir klar. Und deswegen stand das für mich auch nie in Frage, das über Bord zu schmeißen, sondern was für mich viel schlimmer war in dem Moment, war zu erleben, wie Menschen entweder durch eine Überforderung oder warum auch immer, wie sie mit dir umgegangen sind. Und da habe ich gemerkt, dass es hat mich nicht vom Glauben weiter weggebracht und habe dann zu dem Zeitpunkt sehr stark angefangen zu gucken, wie reden wir eigentlich heute auch im christlichen Kontext und wie reden wir auch im gemeindlichen Umfeld. Und ich merke, ich habe so eine Antenne entwickelt, die heißt, wenn ich Manipulation rieche, allein schon von der Formulierung, geht gar nicht.
Du meinst, wenn jemand bestimmte Sätze von sich gibt, Aussagen trifft, dann geht bei dir quasi die Lampe innen an.
Ja.
Vorsicht, Schulz, Manipulation.
Nee, sie geht noch nicht mal mehr innen an, sondern die ist so am Glimmen, dass wenn mein Gegenüber sowas macht, ich den sofort damit konfrontiere. Also das halte ich auch nicht mehr für mich.
Gibt es da bestimmte Standardsätze, wo du von vornherein schon hochgehst wie die Rakete? Oder?
Naja, ich sag mal, Standardsatz, sag mal ein Beispiel. Sag mal, ganz ehrlich, wenn du dir mal über dein Verhalten Gedanken machst. Warte, ich bin noch nicht fertig.
Ich weiß, was kommt. Ja, sag's, komm.
Aber du weißt, was kommt. Ja. Also wenn du dir mal über dein Verhalten Gedanken machst, was denkst du, würde Jesus dazu sagen? Ey, hör mal, ey, sorry. Also der Punkt ist, was willst du machen? Das ist ein Totschlagargument. Hey, wenn du mit einer göttlichen Instanz argumentierst in einem Konflikt, der auf einer Ebene unterwegs ist, wo du sagst, okay, da sind zwei Leute, die kommunikativ nicht miteinander klarkommen und auf einmal bringst du eine göttliche Instanz rein in der Argumentation. Ich sag, sag mal, habe ich irgendwie Klingel nicht gehört oder was? Aber ja, ne, vielleicht, das hat sich verändert. Aber eine Sache muss ich mal erzählen. Als ich angefangen habe und als dann diese Trennung war und die Scheidung war und ich bin sonntags nicht mehr in der Gemeinde gegangen und da passierte Folgendes. Ich kann mich genau erinnern. Ich habe ungefähr ein Vierteljahr jeden Sonntag gekämpft mit einer Form von schlechtem Gewissen, weil ich auf einmal entschieden habe, ich gehe sonntags morgens nicht um 9:30 in den Gottesdienst. Und das hat ein Vierteljahr gedauert. Ich habe gekämpft sonntags. Ich habe gesagt, Scheiße. Weil wir sind so geprägt worden, und da meine ich noch nicht mal, und das ist das Witzige, es ist noch nicht mal, dass das meine Eltern forciert haben, sondern dass du, wenn du in so einem Kontext von Säugling auf anwächst, groß wirst in so einem System, du einfach ganz schnell die Verbindung schaffst, dass du sagst, Glaube und das, was ich für Gott mache und das, was ich dafür leiste und das, was ich dafür investiere und das, was ich zu liefern habe,
ergibt,
dass du ein guter Christ bist, dass du ein gewisses Ansehen in diesen Kreisen auch genießt, dass du Anerkennung bekommst, vielleicht auch Bestätigung, und dass du auf einmal eine Verknüpfung schaffst, dass du sagst, Leistung, Erbringung und was Glaube angeht, gehört so eng zusammen, dass nämlich nur durch Leistung du, ich sag mal, ein guter Christ bist. Und das prägt natürlich dein Gottesbild. Massiv. Und das habe ich gemerkt, dass ich da über Jahrzehnte massiv falsche Dosierungen gekriegt habe. So wie ich es mal formulieren.
Wie kam der Turnaround zu dem, der du heute bist?
Turnaround ist in dem Falle eine falsche Metapher und eine falsche Formulierung, weil der Punkt ist, das ist ja zum Beispiel auch das, was wir in dem Buch auch beschrieben haben, ist die Frage ist, was ist, wenn du in Situationen vor Krater deines Lebens stehst und diese Einschläge und diese Crash sind neue Krater, die sich bilden. Wir sind ja damals in Grand Canyon gefahren und haben da an der Kante gestanden und haben in diesen Grand Canyon reingeguckt. Und da war die große Frage, was ist, wenn das Leben dich in Grand Canyon schickt und du vor Abgründen und Krater deines Lebens stehst durch unterschiedliche Situationen? Der Punkt ist einfach der, dass, und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, wir Menschen, rein psychologisch gesehen, haben wir echt eine Macke. Die Macke heißt, wir sind immer nur dann veränderungs- und lernfähig, wenn wir bis zum Hals in der Scheiße stecken. Weil immer dann, wenn es uns gut geht und wenn wir in Glücksmomenten sind, gibt es keinen Grund für Veränderung, keinen Grund für Reflexion und keinen Grund für Dinge zu hinterfragen, weil sie laufen. Wenn ich in der Drucksituation stehe, bin ich viel schneller bereit zu sagen, okay, woran liegt's? Ich fange an zu reflektieren. Ich hole mir vielleicht sogar Hilfe von außen. Ich suche mir vielleicht einen Coach oder ich suche mir, dass ich sage, Mensch, ich brauche mal ein paar Therapiestunden, weil ich merke, ich bin völlig, kriege völlig einen am Rappel. Das sind einfach Sachen, wo ich sage, das ist von der Bezeichnung her so, ich will es mal so formulieren, ich glaube, alle Tiefschläge, die wir im Leben haben, formen uns immer mehr und mehr zu dem Menschen, der wir wirklich sind. Und machen uns vor allen Dingen auch zu dem Menschen, der wir sein können. Also, der Punkt ist, ganz ehrlich, ich habe am meisten in meinem Leben gelernt, in der Zeit, wo ich richtig Druck hatte. Ich habe am meisten, ganz klassisches Beispiel, über mich gelernt, über Beziehungen gelernt, über Ehe, über wo ich erlebt habe, was es bedeutet, durch eine Ehekrise und durch einen Crash zu laufen. Ich habe am meisten gelernt über das Thema strategisches Denken und Unternehmertum in der Zeit, wo ich fertig war und kaputt war mit der Firma. Ich habe am meisten gelernt über Dinge, die das Leben betreffen und in den Druckmomenten. Und die schaffen Lebenserfahrung, die schaffen Formen, wo ich sage, du bist nach diesen Ereignissen immer wieder ein anderer. Und zwar durch die Erweiterung dieser Tiefschläge. Jetzt ist es natürlich so, dass es Menschen gibt, das muss man einfach sagen, ich wünsche natürlich niemandem, dass er permanent diese Tiefschläge hat, weil das könnte ja bedeuten, ja, nur durch diese Tiefschläge, so. Ne. Jetzt muss man natürlich auch sagen, und da gehöre ich dazu, ich bin ein Typ, allein schon von meiner Persönlichkeit her, ich halte Druck und Stress sehr, sehr lange aus und das hat natürlich zur Folge, dass ich keine Frühwarnsignale habe, was Druck und Stress angeht. Die Konsequenz ist, wenn ich einen Tiefschlag habe, dann ist das immer gefühlt kurz vor 12. Und dieser Tiefschlag ist, weil ich vom Typ her jemand bin, der es immer mit einer Dachlatte braucht, um Dinge zu lernen, wo man sagen würde, vielleicht jemand anders wird gar nicht durchleben oder gar nicht schaffen, da durchzugehen vielleicht auch, weil das wäre eine Überforderung. Ja, ich habe mich oft überfordert gefühlt, aber ich bin nie dran zerbrochen. Und ja, ich habe oft Situationen gehabt, wo ich nicht mehr weiter wusste und nachts um 3 Uhr meine Eltern angerufen und meinen Vater aus dem Bett geklingelt, weil ich gedacht habe, ich drehe durch. Und ja, ich habe nach der Zeit, nach der Trennung, das Gefühl gehabt, ich kriege manche Sachen nicht mehr auf die Rille und habe mir über eine Empfehlung einen Therapeuten gesucht, wo ich einfach 5-mal hingefahren bin. Und ich ihm gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe keinen am Tee, aber ich habe das Gefühl, ich brauche jemanden, der mir mal ganz kurz den Kopf gerade rückt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas passt hier gerade nicht. Ja, dann bin ich 5-mal zum Therapeuten gegangen. Und ja, ich habe in den schlimmen Zeiten, wo ich den Crash in der Firma hatte, habe ich mir einen Coach genommen, der mich 2 Jahre lang da durchmanövriert hat. Ja, ich habe so viel gelernt. Also, und ich glaube, dass viele Dinge, und ich profitiere heute massiv davon in meinem Job, weil ich sage, wenn ich diese ganzen Tiefschläge und Täler meines Lebens nicht gehabt hätte, könnte ich auch den Job heute gar nicht machen, den ich mache. Also ich profitiere davon.
Du profitierst davon, du hast dich dem gestellt. Wenn man dir zuhört, dann begegnet einem der Ben, der sagt, das packe ich an. Ich fahre zum Therapeuten, ich rufe meinen Vater an, ich mache das und das. Ich tue dies und jenes. Also du bist aktiv geworden, um da rauszukommen. Welche Rolle hat Gott gespielt in der ganzen Misere und Szene?
Ich habe natürlich massiv mein Gottesbild hinterfragt in dieser gesamten Zeit. Immer wieder. Es gab auch immer wieder Phasen, wo ich gezweifelt habe, wo ich gerungen habe mit mir, wo ich Dinge in Frage gestellt habe. Und ganz ehrlich, ich glaube, das gehört zu Glaube, Spiritualität dazu. Das ist auch menschlich. Und ich glaube, das dürfen wir auch. Und ich glaube, wir dürfen uns auch vor Gott auskotzen.
Ich glaube, das ist. Es steht ja nirgends hier im schwarzen Buch, du darfst dich nicht auskotzen. Steht ja nirgends, ne?
Nein, nein. Aber was gemacht wird, ist, du musst nur richtig glauben und du kannst alles wegbeten. Also im übertragenen Sinne. Und das ist Schmachen.
Ja, solange wegbeten gleichbedeutend ist mit Standby.
Ja, und das ist natürlich, und da gibt es eine gute Geschichte zu. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was mich eigentlich auch immer bis heute hin auch immer gefordert hat, das zu tun. Thema Standby. Ist eine Geschichte aus der Bibel. Also das Thema mit den Talenten. Ne? Gibt es den reichen Bauern, der seine Talente abgegeben hat und dem Knechten einfach das, ne? Und jeder Knecht ist ja anders damit umgegangen. Mhm. Der eine hat es verbuddelt, der andere hat es angelegt, hat das vervielfältigt, der nächste hat es irgendwie, ne? Und das Verrückte ist, ganz ehrlich, wenn ich über das Thema Selbstverantwortung spreche, heißt das ja im Klartext, wenn ich in den Standby-Modus reingehe und sage, ich gehe mal auf Hold und guck mal, dass die Taube vom Himmel mir irgendwas sagt, damit ich... Glaube ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Talentverschwendung und ist auch nicht so gewollt. Weil A, wir haben ein Gehirn gekriegt, B, in die Situation, in der wir stecken, haben wir uns im Regelfall in 99% der Fälle selber reinmanövriert. Also ist nicht Gott daran schuld, dass wir darin stecken, sondern das Blöde ist, wir haben es selber verursacht. So, das ist mal die eine Geschichte. Und der nächste Punkt ist, dass man hergeht und sagt, okay, ich kann ja entscheiden. Also wenn ich on hold gehe und in der Warteposition gehe, sage ich, okay, ich gebe die Verantwortung ab, ich gebe die Verantwortung woanders hin, weil ich die Verantwortung nicht übernehmen will. Ja, sorry, du hast ein Gehirn gekriegt. Also setz dich hin und überlege, was kannst du tun, um deine Situation zu verändern? Was wäre denn ein guter nächster Schritt? Also fang an, nächste Schritte zu gehen und guck, was passiert. Und es kann sein, dass sich hier eine Tür aufmacht und da macht sich eine zu. Geh los. Was willst du warten? Also fang an, Dinge wieder in die Hand zu nehmen, weil Glaube heißt nicht, dass ich in Standby und Wartestellung gehe, sondern der Glaube heißt, dass ich laufe, dass ich im Gehen Gottvertrauen habe, dass ich im Tun Dinge habe oder vielleicht auch mir helfen lasse, mich auf Dinge zu beziehen und auch immer dem Ohr offen bin und sage, okay, bin ich on Kurs? Könnte das der Kurs sein? Aber auch da muss ich sagen, das kann man natürlich nicht pauschalisieren, weil es ist auch an vielen Stellen auch eine Typenfrage. Mhm. Man kann nicht allgemein hergehen und sagen, ja klar, ich wüsste jetzt, der Nächste, der jetzt hier reinkommt, sagt, ja sorry, du sagst, das bist du selbst verantwortlich. Jetzt kann ich sehr offen darüber reden, weil meine Mutter hat seit letztem Jahr meine Krebsdiagnose. Ja, ist Gott jetzt daran schuld? Ich glaube nicht. Ist sie daran schuld? Ich glaube nicht. Aber die Situation ist jetzt, wie sie ist. Also was machen wir jetzt damit?
Also, ganz praktisch, was macht ihr damit? Ganz oder praktisch. Ist es so intim?
Nein, gar nicht. Du, es war ganz klar. Es war im ersten Moment war es ein Schock. Klar. Meine Mama ist gerade 60. Also früh. Und es war natürlich eine Situation, wo wir gemerkt haben, was machen wir? Wir haben Pläne gehabt. Wir wohnen nicht zusammen. Also 150 Kilometer auseinander. Und wir hatten schon mal so überlegt, ach Mensch, schon in 2 Jahren wäre ganz gut, lass uns doch vielleicht für die Eltern noch mal ein kleines Häuschen bauen. Und dann, ich bin das 30. Kind, holen sie zu uns dann so mit 62, 63. Und dann passt das alles. Ja, da kriegt Mama halt Krebsdiagnose im Mai. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Bauvorhaben komplett gestoppt. Alles auf Eis gelegt. Und weiß noch, mit meinem Papa geredet und gesagt, Papa, ganz ehrlich, wenn wir über einen Umzug nachdenken, dann müssen wir es jetzt machen. Weil jetzt ist sie noch in der Lage und hat vielleicht auch noch die Energie, das jetzt noch zu tun. Wir wissen nicht, wie in 1-2 Jahren die Lage ist. Und ich kann von hier, 150 Kilometer weit entfernt, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, wenn du auf Reisen gehst und was soll ich tun? Also ich müsst herkommen. Also haben wir den Familienrat einberufen, haben darüber geredet und haben dann beschlossen, im Sommer letzten Jahres, ja, wir gehen wir machen das und wir gehen den Weg und wir holen sie zu uns ins Dorf. Und die große Herausforderung bestand darin, bei uns, unser Dorf ist sehr attraktiv, was Wohnungen angeht. Also du findest eigentlich fast nichts. Es geht alles unter der Hand weg und du hast kaum Chance, irgendwas zu kriegen.
Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir, dass wir was kriegen. Das ging auf einmal sehr schnell. Ging eine Tür auf und zack, durch eine Empfehlung für, ey, könnt ihr mal reden unten. Und dann haben wir eine super, super tolle Bleibe, super tolle Wohnung für meine Eltern bekommen. Top-Lage, alles gut. Umzug gemacht im September. Aktiv geworden und. Ja. Und auch mit so Themen klarzukommen. Ne? Meine Mama hat sehr klar entschieden, keine Chemotherapie zu machen. Und auch als Familie und ich auch als Sohn, das zu akzeptieren und damit klarzukommen. Und zu sagen, ich kann meine Mama nicht überreden, sondern das ist ihr Leben. Und ich kann das nicht, ich kann sie höchstens unterstützen in allem. Ich bewundere das sehr, wie meine Eltern auch durch ihren Glauben und durch das, was sie leben, da sehr, sehr oft sehr gestärkt sind, sehr ruhig sind darüber. Das bewundere ich sehr. Und ja, die Zeit wird es zeigen und es wird der richtige Moment kommen. Und mir ist ein Satz sehr, sehr wichtig seit ein paar Jahren. Es ist, alles hat seine Zeit.
Das ist ein Satz aus der Bibel. Das ist im Alten Testament. Alles hat seine Zeit, das ist richtig. Und Leben duldet keinen Aufschub. Mit dem haben wir angefangen. Er kommt von Martin, ja. Vom Co-Autor.
Ja.
Was bedeutet das Satz für dich? Leben duldet keinen Aufschub? Dieses typische Lebe heute oder stell dich dem Leben jetzt? Oder musst du sagen, das ist Martins Ausspruch? Dann musst du den fragen.
Nee.
Gerade in Verbindung auch mit Alles hat seine Zeit.
Der Punkt ist, ich habe diesen Satz eigentlich erst richtig verstanden, wo ich in 2015 mit meiner Frau einen schweren Autounfall hatte. Autobahn, wir haben einen dicken Geländewagen, SUV gefahren, zweimal übers Dach überschlagen mit der Kiste. Wir waren nicht schuld, aber das Ganze war auf einer Brücke. Wir sind aufs Brückengeländer auch gerutscht. Und wir sind
also in rechts der Abgrund oder was?
Ja, wir waren richtig, es war richtig auf einer Brücke und wir waren mit dem Arsch schon auf dem Brückengeländer und dann ist der Wagen umgefallen und dann sind wir auf der Außenspur zweimal übers Dach gerollt. Das war der Moment, wenn du so einen Moment erlebst und du gehst da raus und du hast nicht, ich hatte nur einen gebrochenen Finger, aber sonst hatten wir nichts. Wenn du da rauskommst und dann den Satz, Leben duldet keinen Aufschub. Nach diesem Ereignis ist mir eins klar gewesen. Wir alle leben in einer Selbstverständlichkeit in unseren Tag rein, dass wir alle meinen, wir fahren morgens auf die Arbeit und sind abends wieder zu Hause. Und das ist ein Scheiß selbstverständlich. Weil es kann sein, dass ich, wie es einem guten Freund mir passiert ist, der abends auf dem Fußgängerweg fährt und ein Auto fährt den Tod. Hat auch nicht mit gerechnet. Leben duldet keinen Aufschub heißt für mich, dass das Entscheidende ist, wir sind immer so in Gedanken mit allem, wir machen jetzt das und das und das, damit wir in 10, 20 Jahren das und das erreichen können oder damit wir in 10, 20 Jahren dann in Rente gehen können oder damit wir uns in 10 Jahren das leisten können oder das anschaffen oder dann ein gutes Leben haben. Dafür müssen wir jetzt hier. Und was ist, wenn in 2 Jahren vorbei ist? Also der Punkt ist ja einfach, du hast ja keinen Einfluss drauf. Leben duldet keinen Aufschub heißt, was heißt das Leben für dich jetzt eigentlich in dem Moment? Mhm. Und gibt es Dinge und Situationen und gibt es Sachen, wo du einfach sagst, na, auf die lange Bank schieben, so Sachen, wie wir gewohnt sind, damit umzugehen. Das ist echt Quatsch. Aber ich habe es erst verstanden nach dem Ding. Da habe ich erst verstanden.
Schulz, ich könnte ewig zuhören. Gibt es Literatur, Bücher,
ja,
die du in der Zeit des Zerbruchs, ja, des Neuaufbaus immer wieder gelesen hast, nicht nur einmal?
Ja, gibt's. Habe ich mit.
Ich sehe das Buch hier liegen, genau. Unbesiegbar.
Nee, das nicht. Aber ein anderes Buch. Das ist ein Buch, das habe ich geschenkt gekriegt zu einer Zeit, wo es mir echt dreckig ging, von Henry Nowen.
Nimm sein Bild in dein Herz.
Ja, nimm sein Bild in dein Herz. Das Schöne ist, Henry Nowen ist ein amerikanischer Theologe. Ganz kurz zu dem Buch.
Er hat sich auf eine Reise begeben. Hier drin ist ein Bild von Rembrandt, was die biblische Geschichte zeigt vom verlorenen Sohn. Mhm. Und er hat in diesem Buch geschrieben, er ist auf die Reise gegangen, hat zu diesem Bild und was ihm da passiert ist und wie er dieses Bild interpretiert und. Eigentlich bin ich so jemand, wo ich eigentlich sage, boah, eigentlich so lesen und so ist eigentlich gar nicht so meins, weil ich eher so der Praktiker bin. Und dieses Buch hat mich so gefesselt, weil in diesem Buch Sätze vorkommen, die mich so geflasht haben. Ich habe mich so wiedergefunden, auch in dieser Rolle des verlorenen Sohns. Und das ist ein Buch, was ich immer wieder in die Hand genommen habe in all der Zeit, teilweise bis heute. Und dieses Gefühl von, und das hatte ich in der Zeit massiv, von Heimatlosigkeit. Ich das Gefühl hatte, mich da sehr wiederzufinden in dem.
Kannst du dich daran an dieses Gefühl zurückerinnern, als du von Gott in den Arm genommen wurdest?
Das ist eine Thematik, wo ich dir ganz ehrlich sagen muss, das fällt mir echt schwer. Also ich kann dir nicht sagen, und ich glaube, das ist die große Herausforderung für Menschen, die in solchen Systemen groß werden. Dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich das je schon hatte. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das zugelassen habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das anfühlen soll, weil wir so massiv verkopft an Glauben drangehen.
Die Posterfrage, die Plakatfrage. Was würdest du auf ein Plakat schreiben? Was ist dir wichtig? Was wäre so ein Motto für dich?
Auf ein Plakat stellen für mich. Übernimm Verantwortung für dein Handeln und wisse, wer du bist.
Danke fürs Zuschauen und hinterlasst einen fetten Daumen für den Ben. Abonniert den Kanal. Und nächste Woche gibt's die neue Folge von Superfromm. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superfromm.